Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute zum Thema Redispatch. Also es geht um Engpassmanagementaufgaben im Stromnetz. Schon komplizierter Titel. Wir wollen uns das in der heutigen Folge mal etwas genauer anschauen, was das bedeutet. Also was sind überhaupt die Aufgaben, die die Netzbetreiber, wir haben ja vier Übertragungsnetzbetreiber, die für die höchste Spannungsebene verantwortlich sind, und dann eine ganze Reihe an Verteilnetzbetreibern, die dann die unterliegenden Stromnetzebenen verwalten, organisieren. Dann haben verschiedene Aufgaben, sogenannte Systemdienstleistungen, die erbracht werden müssen, die definiert sind. Und eine dieser Leistungen oder ein Teil ist das Redispatch. Was ist mit Redispatch gemeint? Redispatch ist, ja, also wie gesagt, das Netzengpassmanagement, dass man Leistungen von Erzeugungsanlagen anpasst, hochfährt, runterfährt, um Ungleichgewichte im Stromnetz auszugleichen. Stark vereinfacht. Das heißt also, wir wissen ja im Stromnetz, wir brauchen die 50 Hertz, das ist eine der zentralen Kennzahlen. Wir brauchen also 50 Hertz Wechselstrom. Und der muss oder wird dadurch erhalten, dass wir auf der einen Seite Erzeugung und auf der anderen Seite den Verbrauch zusammenführen. Das heißt, da brauchen wir immer ein Gleichgewicht. Und wenn es davon Abweichungen gibt, wir also mehr Energie, mehr Leistung ins Netz geben, dann steigt die Frequenz, also ein physikalischer Vorgang, weil die Energie irgendwo hin muss, und das führt dann zu einer Frequenzsteigerung. Auf der anderen Seite, wenn mehr Energie aus dem Netz entnommen wird, als reingegeben wird, dann sinkt die Frequenz, haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, also als wir über den Stromausfall in Portugal und Spanien gesprochen haben und auf der Iberischen Halbinsel vor einigen Wochen. Da hat man halt ganz deutlich gesehen, wie dann Netzzusammenbruch aussieht, wie dann aber im restlichen Teil Europas Netzstabilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Das soll jetzt heute gar nicht das Thema sein, sondern ganz speziell eine Art der Systemdienstleistung, die mittlerweile zu sehr hohen Kosten führt. Das ist der höchste Kostenfaktor, den wir haben. Und die Bundesnetzagentur, das ist ja die verantwortliche Bundesbehörde für die Netze, also Stromnetze und Gasnetze, die veröffentlichen jedes Jahr ihren sogenannten Monitoring-Bericht. Und da sind halt wirklich ganz viele Zahlen, Kennzahlen, Daten aufgelistet, die von den Netzbetreibern geliefert werden müssen. Ja, und das Redispatch ist ein ganz zentraler Kostenpunkt. Und wir gucken uns mal an, woran das liegt, was jetzt da und auch was wir tun können, um von diesen Kosten runterzukommen, denn wir liegen dabei, ja, jetzt 2023, wir hängen immer ein Jahr hinterher, waren wir bei 2,3 Milliarden Euro, die ja von allen Netzbetreiberinnen oder Netznutzerinnen, Netznutzern, Unternehmen, Privatpersonen gezahlt werden müssen. Also, vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung, Stromnetz, wie ist es aufgebaut? Dann haben wir das Übertragungsnetz, das ist die Höchstspannung, 220 Kilovolt und 380 Kilovolt, das ist quasi die langen Strecken, die man hat. Das ist auch die Verbindung von Deutschland dann mit den Nachbarländern. Also das wird das dann die Verbindung in die Niederlande, nach Frankreich, Polen, Tschechien, Österreich und so weiter. Also einmal rundherum haben wir Verbindungen in alle Nachbarländer und tauschen natürlich permanent Strom aus im Rahmen des europäischen Stromverbundnetzes. Wir haben, ich habe schon gesagt, wir haben vier Übertragungsnetzbetreiber, die überwachen Netzauslastung. Das ist so ein zentraler Punkt, hier natürlich die Hauptaufgabe, die 50 Hertz einzuhalten. Beschaffen Regelenergie, kommen wir gleich noch zu. Das Engpassmanagement, dazu zählt das Redispatch zum Beispiel, zählt auch noch zu deren Aufgaben. Darunter liegen dann die Verteilnetze, und wir haben in Deutschland 900 Verteilnetzbetreiber. Das sind kleinere Stadtwerke, größere Stadtwerke, mittelgroße Energieversorger, die dann Regionen versorgen. Und die alle müssen untereinander kommunizieren, weil dann diese Verteilnetze miteinander verbunden sind. Die sind dafür verantwortlich, dass der Strom dann am Ende bei uns aus der Steckdose kommt. Die müssen mit den Übertragungsnetzbetreibern kommunizieren als oberster Ebene. Also schon ein sehr kompliziertes Geflecht. Und die alle haben unterschiedliche Kostenstrukturen, Netzentgelte. Ne, das ist ja ein zentraler Punkt, warum der Strompreis in Deutschland so hoch ist. Das liegt nicht nur an den hohen Beschaffungskosten oder Erzeugungskosten, sondern auch an Steuern, kommen auch noch dazu, Abgaben, aber Netzentgelte. Das heißt also die Kosten für den Betrieb, die Aufrechterhaltung des Stromnetzes. Und das ist schon ein sehr kompliziertes Geflecht. So, und was müssen die jetzt alle tun? Also wir haben die Frequenzhaltung, habe ich jetzt gerade schon erwähnt. Wir haben da die Spannungshaltung. Wir müssen dann also aus der Steckdose müssen wir 230 Volt rauskommen. Auch dafür sind die Netzbetreiber verantwortlich. Da kommt noch das Blindleistungsmanagement dazu. Will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, ist schon etwas physikalischer. Aber wenn wir, dadurch, dass wir ja Wechselstrom haben, kann es zu einer sogenannten Phasenverschiebung von Strom und Spannung kommen. Das heißt also, die Berge und Täler liegen nicht übereinander. Es kommt zu einer Verschiebung. Das liegt aber daran, wenn wir verschiedene elektrische Geräte, die aus Spulen und Kondensatoren bestehen, die Experten wissen sofort, was ich meine, dann kommt es zu einer Verschiebung. Die ist manchmal gewollt, manchmal nicht gewollt. Naja, und dieses Blindleistungsmanagement gehört auch dazu. Ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich der Versorgungswiederaufbau. Das heißt, also, wenn das Stromnetz jetzt mal ausfällt, und wir haben ja das Beispiel gehabt in Spanien und Portugal, dann sind die Netzbetreiber dafür verantwortlich, das Netz wieder hochzufahren. Das ist nicht trivial und wird natürlich jetzt durch die Umstellung von Dampfkraftwerken, Kohle, Kernkraft, hin zu regenerativen Energiesystemen, die keine rotierende Masse haben. Denn das ist eigentlich das, der Grund, warum wir 50 Hertz haben als Wechselstromfrequenz. Die Rotation der Erzeugungssysteme und auch der Verbrauchssysteme, ne, wir wollen ja bei der Erzeugung ist es halt sehr schön. Wir können halt durch Elektromagnetismus, die kann die Turbine halt und dann der Generator Strom erzeugen, ne, durch Induktion. Und das passiert dann mit 50 Hertz. Das ist in fast allen Teilen der Welt. Es gibt ganz wenige, die haben dann 60 Hertz. Aber weite Teile der Welt haben 50 Hertz. Ja, und auf der anderen Seite beim Verbrauch, ne, auch da kann ich halt durch diesen Wechselstrom dann Dinge in Rotation versetzen und damit Maschinen antreiben. Das ist so der Hauptgrund, warum sich dann der Wechselstrom unter anderem durchgesetzt hat im Vergleich zum Gleichstrom. Es gibt noch ein paar andere Gründe. Haben wir schon mal vor längerer Zeit in der Folge, als wir allgemein über Stromnetze gesprochen haben, haben wir das mal diskutiert. Na, und wenn wir jetzt halt weggehen von diesen rotierenden Massen, weil die einfach ganz gut sind, um Netze auch zu stabilisieren, hin zu reinen regenerativen Energiesystemen. Und Achtung, eine Windturbine oder Windenergieanlage ist hat keine rotierende Masse am Stromnetz, sondern klar, da dreht es das Windrad. Das erzeugt dann Strom, aber der wird einmal umgewandelt in Gleichstrom, wieder Wechselstrom über sogenannte Umrichter, um dann netzdienlich einzuspeisen. Denn die Rotation des Generators, der Turbine, muss bei 50 Hertz liegen, und zwar exakt. Die Photovoltaikanlage hat das nicht, sie hat keine beweglichen Teile, und bei der Windenergieanlage haben wir auch keine 50 Hertz. Das heißt nicht so eine schnelle Rotation. Das Windrad dreht sich ja mit, weiß nicht, 5 bis maximal so 15 Umdrehungen pro Minute. Und dann ist natürlich der Ausgleich der Verlustenergie durch den Transport über lange Strecken. Haben wir natürlich Verluste, auch die müssen ausgeglichen werden, bis sie dann bei dem Endverbraucher, bei dem System entsprechend ankommen. Naja, und dafür sind jetzt die ganzen Netzbetreiber verantwortlich. Wir kommen jetzt aber zum Redispatch. Also Redispatch bezeichnet eine von außen gesteuerte, gezielte Leistungsänderung von Erzeugungsanlagen. Das heißt also, wir fahren auf der einen Seite Kraftwerksleistung runter. Das geht von außen, dass man also sowohl Kohle als auch Kernkraftwerke oder auch Gaskraftwerke runterfährt, die weniger einspeisen. Bei regenerativen Energieanlagen geht es natürlich auch. Ich kann auch ein Windrad runterregeln, abschalten, und auch die Photovoltaikanlage kann ich ja elektronisch runterregeln. Also das ist machbar. Das heißt also, wenn jetzt in einem Netzteil, und da geht es jetzt nicht nur um das Gesamtnetz in Deutschland, sondern wirklich dann auch um die einzelnen Verteilnetze. Das können wirklich also Stadtgebiete sein, das kann mal so eine größere Region sein. Da gibt es auch noch wieder verschiedene Ebenen. Und wenn es da jetzt auf dieser Ebene, nicht in ganz Deutschland, nicht in ganz Europa, sondern wirklich auf dieser Ebene zu Ausfällen kommt, zu Störungen, dass halt Erzeugung und Verbrauch sich nicht decken, dann werden diese Kraftwerke runtergeregelt. Auf der anderen Seite können wir dann Kraftwerke hochfahren. Das heißt also, wenn jetzt zu wenig Leistung im Netz bereitgestellt wird, dann können wir Kraftwerke hochfahren. Das geht nicht mit Wind und Photovoltaik, logischerweise, denn wenn die schon am Anschlag sind und die fähren natürlich normalerweise auf Spitze gefahren, das heißt also maximale Ausgangsleistung, da geht nicht mehr. Und da hängen natürlich auch von den Wetterverhältnissen ab. Macht die Sache halt etwas schwieriger, wenn wir in kleinen Netzgebieten sind, weil da natürlich eine lokale Wetterschwankung, also Wolken, die über eine größere Photovoltaikanlagen ziehen, das merkt man sofort in der Stromproduktion. Beim Wind genauso. Ne, da kann wirklich auf relativ kleinem Raum können die Windverhältnisse sehr unterschiedlich sein. Und dass es dann dort zu Eingriffen kommen muss, indem man dann nämlich fossile, konventionelle Kraftwerke hochfährt. Das sind vor allen Dingen die Gaskraftwerke, weil die schnell reagieren können. Dampfkraftwerke, also vor allem Kernkraftwerke, können nicht so schnell reagieren. Auch die Braunkohlekraftwerke, die wir in Deutschland haben, können nicht schnell hochgefahren werden, einfach weil die sehr träge Systeme haben. Steinkohle geht mittlerweile ganz gut, die haben sich da angepasst. Aber gut, wir wollen ja aus der Kohleverstromung wollen wir ja raus. Ja, das ist jetzt also ein Markteingriff, den wir an der Stelle haben müssen, um die Stromerzeugung zu stabilisieren und auch um die Netze bei 50 Hertz zu halten. Das ist in den letzten Jahren immer aufwendiger geworden. Es gab immer mehr Eingriffe in das Netz, in diesen Redispatch. Oder dieser Redispatch ist immer häufiger geworden. Auch das ist ein Markt, also da will man nicht Geld mit verdienen. Das heißt also, Kraftwerke müssen bereitstehen im Hintergrund. Die dürfen nicht auf maximaler Leistung fahren, um dann im Falle eines Engpasses zusätzliche Energie bereitzustellen. Das hat dann dazu geführt, dass wir in Deutschland alte Kraftwerke, die wir eigentlich abschalten wollten, noch in der sogenannten Reserve gehalten haben. Das heißt also, wenn es dann zu solchen Engpässen kommt, werden diese Kraftwerke zugeschaltet. Und zwar für relativ viel Geld. Denn am Ende, wie bestimmt sich der Strompreis? Das ist ja dieses sogenannte Merit-Order-Prinzip. Das heißt also, alle, das ist ja so ein Gebotssystem an der Strombörse, und alle bekommen dann den Preis des höchsten Gebotes, das noch den Zuschlag bekommt. Und das sind in der Regel die Gaskraftwerke. Also Photovoltaik, Wind sind verhältnismäßig günstig. Kohlekraftwerke auch einigermaßen. Teuer sind die Gaskraftwerke, was unterschiedliche Gründe hat. Einmal ist der Rohstoff Erdgas immer noch verhältnismäßig teuer. Der war vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verhältnismäßig günstig, weil wir eine sehr günstige Quelle für Erdgas aus Russland hatten. Die haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir andere Quellen beziehen in Deutschland und in Europa. Haben wir ja diskutiert. Na, das ist aber teurer. Dieser Bezug von Erdgas, das verteuert natürlich dann unter anderem auch den Strom. Zweites Problem ist, Kraftwerke werden dann günstiger, wenn sie eine hohe Volllaststundenzahl haben. Das heißt also, im Jahr viele Betriebsstunden mit natürlich hoher Leistung haben. So ein typisches Kernkraftwerk liegt so bei 7.000 bis 8.000 Volllaststunden. Also wir haben 8.760 Stunden in einem typischen Jahr. Und so ein Kernkraftwerk, das läuft einfach Tag und Nacht, Sommer, Winter, 7.000 bis 8.000 Stunden. Auch ein Kohlekraftwerk, also Braunkohlekraftwerk vor allen Dingen, aber auch die Steinkohlekraftwerke können so lange laufen, tun sie aber nicht mehr, weil wir durch den Zubau von Windenergie und Photovoltaik in Deutschland einfach einen geringeren Bedarf an diesen fossilen Kraftwerken haben. Und wir einfach nur die Schwankungen ausgleichen müssen. Also vor allen Dingen in Deutschland. Im Tagesverlauf haben wir die Herausforderung nachmittags, wenn die Sonne dann untergeht, aber die Last noch hoch ist. Ne, was passiert dann? Dann haben wir eine Unterdeckung. Ne, Wetter ist ja im Moment weiterhin sehr schön. Aber ab, ich sag mal, 4 Uhr merkt man dann doch schon, dass die solare Einstrahlung runtergeht. Die Solarkraftwerke in Deutschland, sowohl die kleinen als auch die großen Freiflächenanlagen, deutlich weniger Leistung im Netz einspeisen. Das gleichen wir dann mit Gaskraftwerken aus. Und das ist teuer. Das macht den Strompreis in Deutschland teuer. So, aber was ist jetzt das Problem beim Redispatch? Redispatch bedeutet jetzt, wir müssen Engpässe im Netz ausgleichen. Da geht es jetzt nicht nur darum, deutschlandweit oder auch darum, deutschlandweit zu denken, aber sind das schon regionale Unterschiede. Also wenn jetzt, wenn wir in Norddeutschland die Haupterzeugung durch die Windenergie. Und in Süddeutschland liegen mittlerweile die großen Industrien, Bayern, Baden-Württemberg, wo dann viel Strom gebraucht wird. Und was wir eigentlich bräuchten, ist die Verbindung von Nord nach Süddeutschland. Ja, die ist aber nicht so ausgebaut. Der Netzausbau hängt hinterher. Das heißt, wir kriegen den Strom, den wir im Norden produzieren, nicht so in der Menge in den Süden transportiert. Was wir machen, wir transportieren ihn in die Nachbarländer, schieben ihn dahin und beziehen ihn aus den südlichen Nachbarländern, also Österreich, Frankreich, Schweiz, dann wieder elektrische Energie. Das heißt, wir haben so eine Art Ringflüsse. Das ist auch ein Problem, weil einfach der Netzausbau in Deutschland nicht so richtig vorankommt. Hat auch der Bundesrechnungshof kritisiert, hat unterschiedliche Gründe. Anderes Thema. Wobei ja, ganz anders ist es eigentlich nicht, denn der Redispatch hat damit was zu tun. Was kann jetzt passieren? Und das sind Dinge, wenn man sich das mal in Ruhe überlegt, was für ein Irrsinn. Also, wir haben jetzt den Fall in Norddeutschland, gute Windverhältnisse. Wir haben viel Windstrom aus den Windenergieanlagen, aber in den nördlichen Verteilnetzen gar keinen Bedarf. Was machen wir? Wir fahren die Windenergieanlagen runter. Die werden runtergeregelt auf 70, 60, 50% der Nennleistung, werden teilweise ausgeschaltet. Das heißt, wenn man dann sieht, dass Windenergieanlagen stehen, obwohl Wind weht, kann das oder wird das ein Grund sein, warum die Windenergieanlagen sich nicht drehen. Die sind abgeschaltet, um das Netz stabil zu halten. Das ist ärgerlich, weil wir in dem Moment natürlich elektrische Energie verschwenden. Wir könnten produzieren, tun es aber nicht. So, und gleichzeitig, und das beobachten wir tatsächlich in einem verstärkten Maße, wenn jetzt in Süddeutschland aber der Stromverbrauch hoch ist, ist ja eigentlich eine gute Konstellation. Im Norden haben wir viel Windenergie, die wir produzieren könnten. Im Süden könnten wir sie verbrauchen. Ja, wunderbar, dann transportiert sie runter. So, und da ist der Flaschenhals, wir kriegen sie nicht in den Süden transportiert. Was passiert? Wir schalten im Norden Deutschlands die Windenergieanlagen ab. Und im Süden Deutschland schalten wir Gaskraftwerke an. Also auch noch fossile Kraftwerke, die CO2 emittieren, anstatt im Norden Deutschlands die klimaneutralen Windenergieanlagen laufen zu lassen. Denn im Süden, die PV-Anlagen reichen nicht aus, um den Bedarf der Industrie im Süden zu decken. So, das ist irrsinnig. Das heißt, wir schalten oben ab, schalten im Süden zu. Das heißt, oben verlieren wir natürlich auch Geld, denn durch das EEG, diese Anlagen werden trotzdem vergütet. Und im Süden schalten wir Kraftwerke teuer zu, weil wir dort einen Engpass haben. So, und das sind diese sogenannten Redispatch-Maßnahmen unter anderem, die dazu führen, dass wir diese Netzstabilisierung haben auf der Verteilnetzebene. Wir produzieren mehr CO2. Katastrophe. Was wir auch machen, ist, wir kaufen natürlich dann auch noch Strom aus dem Ausland zu, also aus Frankreich, Österreich, Schweiz. Das darf man auch nicht vergessen. Währenddessen wir in Norddeutschland versuchen, dann den Strom vielleicht in die Nachbarländer zu schieben, den dort zu verkaufen. Also Niederlande und Polen bezieht relativ viel Strom von uns. Wir kriegen dann auch noch Strom aus Dänemark reingeschoben. Also ist schon ein sehr kompliziertes Geflecht in diesem Konstrukt des Stromnetzes. Ja. Und jetzt stellt sich ja die Frage, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, um diese Redispatch-Kosten, wie gesagt, 2,4 Milliarden, im Jahr 22 waren es 2,8 Milliarden Euro, hat jetzt aber sicherlich dann auch Gründe, weil die Gaspreise so hoch waren. 2024 wird es wahrscheinlich, hoffentlich, wieder also noch ein bisschen runtergehen, aber jetzt auch nicht deutlich runter. Was können wir jetzt tun? Die erste, naheliegendste, wichtigste Möglichkeit ist Netzausbau. Wir müssen das Stromnetz ausbauen. Der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, hat jetzt gesagt, jetzt geht's voran. Wir werden in den nächsten Jahren massiv den Netzausbau sehen. Vieles ist genehmigt. Wenn man sich mal die Karte in Deutschland anguckt, stellt man fest, und auch da Link wie immer in den Shownotes, da ist viel Wollen, viel auch, ja, wir wissen, wie wir die Linien ziehen müssen, aber so das notwendige Tempo ist nicht da. Also wir haben eine Verzögerung von 7 Jahren. Wir hängen so 6.000 Leitungskilometer hinterher. Also vor allen Dingen brauchen wir diesen Nord-Süd-Link, das war die Verbindung von Nord nach Süddeutschland, sodass wir also dann weiter einen hohen Redispatch-Bedarf haben. Warum kommt der Netzausbau nicht voran? Hat halt auch wieder viele Gründe. Sicherlich kann man immer wieder die Bürokratie anführen. Aber ein weiterer Aspekt ist dann auch der Widerstand in der Bevölkerung. Also ähnlich wie es Menschen gibt, die gegen Windenergieanlagen sind in ihrer Umgebung, gibt es auch Menschen, die sagen, nee, also eine Oberlandleitung möchte ich schon mal gar nicht haben, obwohl wir das ja schon seit Ewigkeiten haben. Aber Leute sagen, nee, jetzt hier bei mir da hinten im Haus, ich will so einen Masten und solche Kabel nicht sehen, die sind vielleicht gefährlich oder sowas, ist ja alles Quatsch. Also, da muss man mal Kirche im Dorf lassen. Was ist die Folge? Erstmal bremsen solche Bürgerbegehren diese Projekte aus. Die sind berechtigt, also das darf man jetzt nicht unterschätzen und sagen, ja gut, also keiner will, dass der Mast direkt über seinen Garten geht oder die Leitung. Aber das wird schon in Augenmaß gemacht. Was war die Folge neben dieser Verhinderungstaktik, dass man Erdleitungen gelegt hat? Die sind um ein Vielfaches teurer. Und dann geht der Strom halt ins Erdreich. Einmal sind die Baukosten deutlich höher. Und auch die Wartungskosten, wenn es da mal zu einer Störung kommt, viel höher. Außerdem kann man die Kabel auch gar nicht so leicht austauschen. Wir sind nämlich dabei, bestehende Hochspannungsleitungen zu modernisieren, dass die Kabel mehr elektrische Leistung verkraften können. Aber da kommen wir nicht so richtig voran. Das ist einer der zentralen Wege. Das heißt, der Netzausbau hinkt vor allen Dingen der sehr dynamischen Entwicklung der Erneuerbaren hinterher. Wir brauchen diesen Netzausbau. Der ist ganz, ganz entscheidend für das Gelingen der Energiewende. Und wir sagen, ja gut, wenn wir zu viel Energie produzieren, die wir nicht brauchen können, können wir nicht Batterien einsetzen. Die werden doch jetzt richtig günstig. Wir haben ja darüber gesprochen, Texas, Kalifornien, die bauen mittlerweile Großbatterien direkt an die Netzknotenpunkte. Das wäre doch eine smarte Idee. Sind günstig, ne? Wir nehmen den Windstrom auf, speichern ihn und wenn wir dann die Energie brauchen, der Wind nicht weht, können wir ihn doch da rausziehen. Jein. Also, nach jetzigem Stand sind die Batterien nicht so intelligent, dass sie netzkonform arbeiten. Die arbeiten marktkonform. Was heißt das? Also, machen wir das Beispiel. Wir haben in Norddeutschland jetzt die Windenergie, haben in Norddeutschland dann auch Batterien. Wir können sagen, ja, perfekt. Wir packen die Batterien direkt an die großen Windparks. Nehmen wir die Windenergie offshore, also auf der Nordsee, in der Nordsee, in der Ostsee mit rein. Perfekt. Klingt total plausibel. So, aber, und da kommen wir zu einem Punkt, den will ich dann nächste Woche mit Christian Kammert auch nochmal etwas genauer besprechen, das Thema Strompreiszonen. Deswegen lasse ich das heute nicht weg, aber diskutiere es nur kurz. Wir haben in Deutschland eine Strompreiszone, was den Börsenstrompreis angeht. Klar, ne? Jeder Netzbetreiber hat eigene Strompreise, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das liegt aber dann an den Netzentgelten, Abgaben. Der Börsenstrompreis in Deutschland ist einheitlich. Ne? Das ist in Frankreich auch so, ist in Spanien so. Schweden, Norwegen haben mehrere Preiszonen. Deutschland hat eine. So, und was passiert jetzt? Diese Anlagen bieten alle auf dem an der Börse, ne? Im Day-Ahead- und Intraday-Markt. Und da haben wir einen gemeinsamen deutschlandweiten Preis. Und was jetzt passieren kann, ist, dass wenn der Strompreis, also nehmen wir mal folgende Situation, wir haben viel Windstrom, Batterien sind gut geladen. Aber wir müssen die Anlagen im Norden runterfahren, weil das Netz in Norddeutschland überlastet ist. In Süddeutschland haben wir aber einen hohen Bedarf, ne? Wir kriegen es nicht transportiert. Beispiel von vorhin. Jetzt halt noch zusätzlich mit der Batterie. So, und jetzt ist aber der Strompreis trotzdem verhältnismäßig hoch. Was machen dann die Batterien in Norddeutschland, die gut geladen sind? Die müssten jetzt eigentlich, so wäre ja die Idee, wir haben Überschussproduktion, ja gut, dann machen wir die Batterien voll. Die sind noch nicht vollgeladen, wir könnten sie noch weiter vollpacken, wir könnten noch elektrische Energie aus den Windenergieanlagen speichern. Aber Strompreis ist hoch. Was ist also dann der Markttrigger für diese Batterien? Die speichern aus, die werden entladen. Die geben Netzstrom oder geben Strom ins Netz ab, weil sie damit in dem Moment Geld verdienen. Denn darum geht es ja. Sie wollen alle, Marktteilnehmer, Teilnehmerinnen, wollen Geld verdienen. So, wenn der Strompreis in ganz Deutschland hoch ist, was unter anderem dadurch getriggert wird, dass wir in Süddeutschland einen hohen Bedarf haben, die Industrie meldet an, wir brauchen elektrische Energie, her damit, dann passiert in Norddeutschland erstmal Folgendes. Klar, wir produzieren, können ja Geld verdienen. Dann sagen die Netzbetreiber, Achtung, wir haben nicht genug Transportkapazitäten in unserem Stromnetz. Wir fahren euch runter. Und die Batterie in Norddeutschland macht das Gleiche. Die fährt dann, also die würde gerne den Strom ins Netz abgeben, kann sie nicht. Was aber nicht passiert, weil das kein Anreizsystem ist, dass wir dann sagen, oh, dann soll auch die Windenergie direkt in die Batterie reingehen. Das passiert nicht. Sie ist in dem Moment nicht netzdienlich, sondern sie puffert nicht die elektrische Energie, um sie dann vielleicht später am Abend, in der Nacht wieder abzugeben. Das ist nicht vorgesehen. Das heißt also, Batterien im heutigen Konzept, und das gleiche Problem haben wir eigentlich auch mit allen Heimspeichern, die PV-Strom puffern, auch die arbeiten nicht netzdienlich, sondern marktdienlich. Man versucht, Geld zu verdienen. Jede PV-Anlage zu Hause, jetzt wird Wetter ist schön, da ist um 11 Uhr die Batterie voll. Um 12 Uhr kommt der große Solarpeak oder um 1, wenn wir dann den höchsten Sonnenstand jetzt in der Sommerzeit haben, ist es ja um 1 Uhr. Batterie ist voll, es geht keine elektrische Energie mehr in die Batterie rein. Was macht die Solaranlage? Ballert voll ins Netz. Und das sind gut 40 Gigawatt, die ins Netz gehen. Das ist ja, haben wir ja diskutiert, vor allem an den Wochenenden. Mittlerweile ein echtes Problem. Auch da, was ist das Problem? Die Batterien arbeiten marktdienlich, nicht netzdienlich. Die sind nicht intelligent. Das geht aber. Das kann man machen. Da müsste man so ein bisschen die Rahmenbedingungen ändern, dass Batterien davon profitieren, dass es Preisanreize gibt für diesen Fall. So, was wäre jetzt noch eine Möglichkeit oder was könnte man da machen? Wir haben die Idee von flexiblen Preisen. Das heißt, also wir müssen viel stärker dynamisieren. Das ist eigentlich das, was alle sowohl Energiesystemtechnik oder Forschungsinstitute als auch Energieökonominnen und Ökonomen sagen. Wir brauchen flexible Preise. Man muss einen Anreiz bekommen, wenn der Strompreis niedrig ist, den Strom einzuspeichern oder den Verbrauch hochzukriegen, indem ich in dem Moment dann Waschmaschine einschalte, mein Auto lade, whatever. Auch da noch ein ganz, ganz interessanter Fun-Fact nebenbei. Das hat jetzt die RWTH Aachen unter anderem untersucht, dass dieses bidirektionale Laden, das heißt also, dass man das Auto, wenn man das an die Ladesäule steckt, zu Hause oder unterwegs, dass dieses nicht nur laden, sondern auch, dass ich elektrische Energie aus dem Auto ziehen kann, das ist auch eine fahrende große Batterie, dass das die Batterie gar kaum belastet. Also es gibt quasi vernachlässigbare Alterungsprozesse. Das ist nicht so schädlich, so schlimm, so technisch schwierig, wie in der Vergangenheit gedacht. Kleines Nebenthema, kommen wir vielleicht irgendwann nochmal drauf. Zurück auf das Thema. Also Dynamisierung, wir müssen Lasten verschieben. Wir müssen gucken, dass wir das natürlich schaffen. Und Lastverschiebung heißt in dem Moment natürlich auch immer Speicherung, dass wir in der Lage sind, intelligent zu speichern. Was wir auch brauchen werden, sind flexible Netzentgelte. Das heißt also, dass auch die Entgelte, die in den Netzen anfallen, dynamisch werden. Das sind sie nicht. Und da müssen wir hinkommen. Das ist ja, also technisch nicht so wahnsinnig kompliziert, aber regulatorisch und auch abrechnungsseitig natürlich schwierig. Vor allem braucht man da Geschäftsmodelle und Business Cases, die dann funktionieren, dass man da mitmachen kann. Nein, der letzte Punkt und dann das, wie gesagt, dann eher ein Thema für die nächste Woche. Mehrere Strompreiszonen. Da gab es jetzt die Tage, auch Link in den Shownotes. Nochmal wieder auch ein Vorschlag auf politischer Seite, denn politisch ist das im Moment nicht durchsetzbar. Wir teilen Deutschland auf in mal mindestens zwei Strompreiszonen, nämlich Norddeutschland und Süddeutschland. Die Trennung läuft ja immer quer durch Deutschland, also klar, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein gehören zu Norddeutschland, glaube auch NRW gehört dazu, Süddeutschland wäre dann Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz gehört auch dazu, das Saarland ist dann im Süden. Und wenig überraschend, die nördlichen Bundesländer hätten da ein Interesse dran, an diesen mehreren Strompreiszonen. Denn wenn wir Deutschland quasi einmal in der Mitte teilen, wird das so sein, dass der Strompreis in Norddeutschland niedriger sein wird als in Süddeutschland. Klar, wir haben im Norden etwas weniger Verbrauch, etwas weniger Industrie, dafür hohe Produktionskapazitäten, insbesondere durch die Windenergie. Und in Süddeutschland haben wir einen hohen Verbrauch. Da ist der vor allem der Windenergieausbau nicht richtig vorangekommen. Jetzt kann man sagen, boah, wie sinnvoll ist das denn in Bayern, Baden-Württemberg Windräder aufzubauen? Das ist doch weit weg von der Küste. Ja, aber was so diese Netzstabilisierung angeht, ist es halt schwierig. Das heißt, man könnte darüber einen Marktanreiz setzen, zu sagen, in Norddeutschland sind doch die Strompreise niedriger und das ist vor allem für große Industriebetriebe interessant. Vielleicht kann man das nächste Werk dann dort mal errichten, denn das würde dazu führen, dass in Norddeutschland die Kosten sinken und dass wir natürlich auch dann die Lasten, die wir in Deutschland, also ein bisschen südlastig, also die Stromlasten sehr eher im Süden sind, dass wir die so ein bisschen in den Norden verschieben können. Klar, jetzt kann BMW nicht einfach sagen, gut, okay, bauen wir halt ein Werk in Hamburg und reißen das in München ab. So einfach geht es natürlich auch nicht. Aber das würde Marktanreize setzen. Deswegen sind die norddeutschen Bundesländer und jetzt die Ministerpräsidenten der norddeutschen Bundesländer haben jetzt die Tage dazu ein Statement abgegeben und gesagt, boah, das wäre doch eine gute Idee. Und prompt kam die Reaktion aus Hessen. Die gehören auch zu den südlichen Bundesländern, die gesagt haben, das ist eine doofe Idee. Klar, also auch die IHKs sind natürlich dagegen im Süden des Landes, weil das dazu führen würde, dass erstmal kurz- bis mittelfristig die Strompreise im Süden steigen würden, was natürlich die Wirtschaft dort unter Druck setzt und zwar noch mehr unter Druck setzt. Also von einfach zu sagen, gut, wir schneiden das durch und das ist wirklich nur ein politisches Thema. Das hat nichts Technisches, das ist kein technisches Problem, es ist ein rein regulatorisches Problem, diese Strompreiszonen. Ob das jetzt nur zwei sein sollen, es gibt dann auch Ansätze, Deutschland eben in bis zu 5 Preiszonen aufzuteilen. Die Schweden haben auch eine ganze Reihe an Preiszonen. Also das ist vor allen Dingen eine politische Diskussion. Das ist energieökonomisch auch nicht ganz trivial zu rechnen, vor allem auch nicht zu prognostizieren, wo geht die Reise hin. Ja, das will ich nächste Woche mit Christian mal diskutieren. Wie er das sieht, da war ein großer Artikel jetzt im Handelsblatt vor kurzem. Und da möchte ich jetzt mal seine Marktsicht sehen. Mal gucken, wie wir das so hinkriegen. So, also, das heißt, wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen mit diesem Redispatch, also dieses Engpassmanagement, das wird uns die nächsten Jahre noch begleiten. Was die Bundesnetzagentur auch jedes Jahr macht, ist zu prüfen, welche Reservekraftwerke müssen vorgehalten werden. Die müssen wir dann auch bezahlen. Das heißt, der Rückgang, der Rückbau, der Ausstieg aus der Kohle ist nicht ganz so einfach. Die Bundesregierung plant, 20 Gigawatt neue Gaskraftwerke zu bauen über die nächsten Jahre. Also wir brauchen natürlich immer noch diese fossilen Reserven, um über Dunkelflauten, das heißt also Zeiträume mit wenig Sonnenlicht, mit wenig Windenergie, den Strombedarf zu decken, denn das geht nicht nur aus dem Ausland, sondern das müssen wir auch selber erzeugen können, bereitstellen können. Das heißt, wir müssen einen Beitrag auch in Europa leisten. Also wir haben einen Netzreservebedarf jetzt für den kommenden Winter, das sind so 4,5 Gigawatt fürs darauf folgende Jahr, bleibt es in der Größenordnung. Das heißt, diese Kraftwerke müssen nochmal im Hintergrund behalten werden, um beim Engpass im Stromnetz reagieren zu können. Teilweise können wir uns auf das Ausland verlassen. Auch wir müssen dem Ausland beistehen, wenn es dort mal Schwierigkeiten, Engpässe gibt. Naja, also von daher, wenn wir jetzt einen Schlussstrich drunter ziehen, zusammenfassen. Also Redispatch ist wichtig, brauchen wir, wird als Systemdienstleistung eine hohe Bedeutung haben in den nächsten Jahren. Das wird dazu führen, dass die Strompreise auch auf einem hohen Niveau bleiben. Also wir werden da nicht von wegkommen, aus den genannten Gründen, ne, Netzausbau. Und auf der anderen Seite, wir müssen ja weiter Windenergie und Photovoltaik ausbauen. Das heißt, die Volatilen werden immer dominanter. Wir sind jetzt schon bei 60% Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz, was sehr gut ist. Aber es macht halt das Netz komplizierter und das macht halt auch die Ausgleichsmaßnahmen und das Management komplexer, komplizierter und aufwendiger. Welche Hebel hätten wir? Netzausbau, das wäre das strukturell Sinnvollste, ist halt zu langsam, weil wir da infrastrukturell bauen müssen. Wir sehen ja, wie schwer wir uns tun in Deutschland im Moment mit dem Infrastrukturausbau, weil wir einfach so viel Infrastruktur auch erneuern, ertüchtigen müssen. Irgendwann schafft es das halt auch so eine Industrienation nicht mehr. Dynamische Entgelte, Netzentgelte, Stromtarife könnten funktionieren. Batterien werden sicherlich einen Beitrag leisten, aber die müssen intelligent genutzt werden und zwar netzdienlich. Ja, und solange wir warten müssen auf den Netzausbau. Denn wenn der einmal durch ist, wenn wir einfach diese Nord-Süd-Verbindung geschaffen haben, dann, ich will nicht sagen, ist alles gut. Wer weiß, was dann in 15 Jahren aus ist. Aber an sich von den Energiemodellen und auch den Prognosen ist relativ klar, wenn wir diese Verbindung, diese Engpässe zwischen der nördlichen und der südlichen Hälfte Deutschlands ausgeglichen haben, wenn wir dort entsprechende Leistungen transportieren können über das Stromnetz, dann wird der Redispatch auch zurückgehen. Das heißt also, daran hängt alles und da müssen wir entsprechende Maßnahmen ergreifen, um dort insbesondere unsere Prioritäten zu setzen. Gut, also haben wir das mal diskutiert. Wie gesagt, nächste Woche dann nochmal das Thema Strompreiszonen. Das geht halt auch ein bisschen in die Richtung, weil es eine Lösung ist, um auch allgemein den Strompreis zu reduzieren. Ist halt hochpolitisch, ist auch nicht so einfach umzusetzen. Diskutieren wir, wie gesagt, nächste Woche dann gemeinsam mal mit Christian Kammlott und in 2 Wochen geht es dann weiter. Dann hören wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.